3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Das hier ist der Aufgalopp zu unserer zweiten Staffel. Die NFL-Saison 2021 ist jüngst mit dem spektakulären Super Bowl in Los Angeles zu Ende gegangen. Das bedeutet aber nicht, dass in der NFL jetzt nichts mehr passiert, dass wir uns alle zur Ruhe setzen können. Ganz im Gegenteil, das ist das Schöne an der NFL, da ist immer was los. Es gibt spektakuläre Spielerwechsel, es gibt wunderbare Gerüchte, es gibt wunderbare Analysen, wer denn in der kommenden Saison eine große Rolle spielen wird. Deswegen wird es diesen Podcast auch mindestens in den nächsten 12 Monaten geben. Immer donnerstags alle 2 Wochen, also jeden zweiten Donnerstag wird es Icing the Kicker weiterhin geben. Falls ihr bislang noch nicht beim Podcast-Dealer eures Vertrauens auf Abonnieren gedrückt habt, dann tut das doch bitte jetzt, damit ihr keine Folge verpasst. Mit dabei sind heute Vita Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche, ich grüße dich. Ich hoffe, du bist gut erholt aus Los Angeles zurückgekommen. Es war bestimmt wahnsinnig anstrengend.
Es war anstrengend, aber auch sehr sonnig. Das muss man sagen. 30 Grad, daran könnte ich mich gewöhnen. Als ich wiederkam, war es dann hier sehr windig. Zwischendurch hat es gehagelt, geschneit.
Furchtbar.
Da war schön Wettergarantie. Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin, Schuan.
Moin, Kutsche. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe ja dein Bild gesehen im Stadion. Der Einzige mit Maske. Ja, also da bist du ein Angsthase. Aber sonst schön, dass du wieder da bist. Heute ist es sonnig hier. Aber es war natürlich schrecklich die letzten Tage.
Ja, Vorbild war da, der Kutsche.
Seid froh, dass ihr nicht da gewesen seid. Maske muss sein, zum Schutz. Und Mario vom Kicker ist auch wieder dabei. Moin, Mario.
Ich grüße euch. Hi.
Wir haben 2 große Themen heute mit euch vor. Das eine ist natürlich das Allercoolste. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Die NFL kommt in diesem Jahr tatsächlich nach Deutschland, will hier im Herbst ein Regular-Season-Game durchführen. Darüber werden wir sprechen. Und wir werden auch noch mal so am Rande ein bisschen auf den Super Bowl zurückblicken. Und zwar mit der Frage, welches Team unserer Meinung nach hat das Potenzial dazu, die Bengals 2.0 zu sein? Also welches Team unserer Meinung nach könnte in der kommenden NFL-Saison im Jahr 2022 für eine genauso überraschende Saison sorgen, wie es die Cincinnati Bengals in der vergangenen Saison getan haben. Lasst uns mit dem Deutschlandspiel einsteigen. Eine Riesennachricht. Vor 2 Wochen im Rahmen des Super Bowls hat die NFL das offiziell verkündet, die Katze aus dem Sack gelassen. 2022 im Herbst wird in München ein Regular Season Game stattfinden. Schuan, du bist seit Jahrzehnten aktiv im deutschen Football unterwegs, auch im europäischen Football. Hättest du dir das wirklich zu träumen gewagt, dass das nochmal passiert, dass die NFL tatsächlich nach Deutschland kommt für ein reguläres Saisonspiel?
Ja, das ist schon eine tolle Sache. Und ich muss dazu sagen, dass ich natürlich auch damals erlebt habe, wie die NFL das erste Mal Freundschaftsspiele nach Deutschland geholt hat. Also der American Bowl ist ja für viele Berliner auch noch ein ganz, ganz großer Begriff. Da waren ja im Olympiastadion wirklich das Who is Who des American Footballs in der NFL zu der Zeit damals. Jetzt haben wir natürlich, ich habe immer sehr neidisch auf die Insel geschaut, nach England, weil die immer dann angefangen haben, da die besonderen Sachen zu kriegen, wie reguläre Saisonspiele. Und das ist jetzt natürlich schon ein Meilenstein, dass die NFL reguläre Saisonspiele herbringt. Ich glaube, das ist so das Qualitätsmerkmal. Dann siehst du wirklich die Stars von Anfang bis zum Ende. Bei den American Bowls war es immer so ein bisschen, du hast dann 2, 3 Drives Joe Montana bekommen oder weiß ich, wer da war. Und dann war es vorbei und dann hast du dann No-Names gehabt. Das ist jetzt anders. Und das ist natürlich schon ein Meilenstein. Mich verwundert's nicht. Ich wundere mich, dass sie es nicht schon sehr viel früher gemacht haben, weil der deutsche Markt ist im American Football einfach auch ein starker Markt. Und wir reden hier über Fan-Followers und auch die Sales. Die können mir nicht erzählen, dass die Sales nicht groß sind oder so sind wie in England. Also das ist für mich so ein bisschen vielleicht auch, waren sie da so ein bisschen, dass dann englischsprachiger Raum ist auf der anderen Seite des Ozeans. Und den werden wir erstmal uns holen. Aber es war jetzt, glaube ich, an der Zeit zu expandieren. Die sind ja in einem Vakuum in den USA, wo ja, wo ja nicht mehr viel geht. Das ist ja ausgereizt, der Markt. Und die Expansion war klar bei so einem Billion-Business, Billion-Dollar-Business. Und Deutschland macht da absolut Sinn. Ich freue mich tierisch darauf, weil es eben auch ein reguläres Saisonspiel ist. Also ich glaube, so ein Preseason-Spiel hätte mich jetzt nicht mehr als alten Dinosaurier, wie du ja schon gut gesagt hast, ich bin ja ewig dabei, hätte es nicht mehr hinterm Ofen vorgeholt. Aber so ein reguläres Saisonspiel, das, wenn man Karten bekommt, ist immer die Frage bei der NFL, die würde ich natürlich dann schon mitnehmen, so eine Spiele.
Detti, Mario, die Frage auch nochmal an euch. Detti, du bist Münchner, du lebst in München, du wirst also bald quasi vor der Haustür ein NFL-Spiel sehen. Mario, du bist Bayern-Reporter. Nehmt uns doch mal mit, Detti, was löst das in dir aus und vor allem, wie ist die Stimmung an der Säbener Straße, Mario?
Ja, ich wohne ja mittlerweile im Landkreis Freising, ich muss dich da korrigieren. Also, es ist kein Heimspiel. aber ja, also ich weiß nicht, ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ist natürlich schön, das vor der Haustür zu haben, auf der anderen Seite hätte ich jetzt überhaupt kein Problem gehabt, nach Frankfurt oder Düsseldorf zu fahren. So ein schöner Ausflug hat ja auch was und außerdem befürchte ich, dass ich relativ viele Anfragen kriegen werde, ob die Leute bei mir im Keller schlafen können, aber das habe ich mit Günther Zapf auch schon besprochen, der befürchtet Ähnliches, weil ich schätze, auch die Hotelpreise werden noch ein bisschen anziehen. Das Oktoberfest wird nicht gleichzeitig stattfinden. Ich denke, das ist auch klar. Aber trotzdem bin ich gespannt. Schuhen hat schon angesprochen, also der Run auf die Karten. Dagegen ist Rammstein oder Helene Fischer ein Kindergeburtstag, glaube ich. Also das ist allein, wie viele Interessen es jetzt schon gibt und wie viele Karten dann tatsächlich verkauft werden können. Das ist eine kleine Gap, die beißt sich. Also ich hoffe, es werden nicht zu viele Leute enttäuscht sein. Mario, du sicher nicht, weil du hast ja gute Connections mit dem Kicker. Da geht doch bestimmt was.
Naja, also erstmal, Helene Fischer ist im August, glaube ich, 4 Tage hier. Also da wird es einen ähnlichen Run geben. Das mal nur so am Rande. Nee, tatsächlich ist so ein komisches Gefühl bei mir, weil, wie du richtig sagst, Kutsche, jetzt lebe ich ja in München. Und das erzeugt irgendwie so einen Druck, dass wenn ich jetzt in München lebe und dieses Spiel vor der Haustür habe, wenn ich dann da nicht hin kann, dann, bin ich sauer.
Du wirst du ausgelacht.
An der Säbener Straße, wie soll die Stimmung sein? Ich glaube, sehr gut. Ich muss ja sagen, ich glaube, weil so transparent müssen wir sein, aktuell darfst du da ja nicht hin, beziehungsweise darf ich da nicht hin. Aber wir haben ja die Spots gesehen, auch mit den Bayern-Profis. Julian Nagelsmann hat öfter fast ungebeten auf jeder PK erwähnt, als die Playoffs losgegangen sind, wie gerne er sich die NFL anschaut und ja auch schon mal des Öfteren, glaube ich, mit Andy Reid, dem Coach der Chiefs, geredet hat, sich ausgetauscht hat. Ich denke mal, da ist die Freude ähnlich groß wie bei uns und ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Jungs sich wahrscheinlich keine Sorgen um Tickets machen müssen. Leider.
Sorgen um Tickets, das kann ich aus erster Hand bestätigen, das beschäftigt Mario wirklich. Das könnt ihr jetzt auch nachhören, weil Mario und ich hatten heute Morgen die Gelegenheit, ein Interview zu führen mit Alexander Steinfort. Alexander Steinfort ist der erste Deutschlandchef der NFL, ist seit 1. Februar im Amt und mit dem haben wir heute Morgen ein kleines Interview geführt und ihn zu allen aktuellen Begebenheiten rund um dieses NFL-Spiel haben wir ihn befragt und das spielen wir jetzt mal ein. So, wir haben Alexander Steinfort jetzt im Interview, der neue Chef der NFL in Deutschland. Alex, erst einmal herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Kurz 3 Sätze zu dir. Du hast angefangen offiziell am 1.2. als allererster Deutschlandchef für die NFL, warst zuvor schon bei Manchester United im Einsatz, warst bei Fortuna Düsseldorf im Einsatz und warst zuletzt Geschäftsführer der deutschen Sportmarketing. Vor 2 Wochen, rund um den Super Bowl in Los Angeles, habt ihr offiziell verkündet, dass die NFL 2022 nach Deutschland kommt, zunächst nach München, innerhalb der nächsten 4 Jahre aber auch nach Frankfurt. Jetzt sind 14 Tage vergangen. Was ist seitdem passiert? Was kannst du vielleicht Neues vermelden, was sich in den letzten Tagen ereignet hat, rund um dieses Spiel, auf das sich natürlich alle freuen?
Ja, also erstmal war es schön zu sehen, wie positiv die Nachricht in Deutschland aufgenommen worden ist. Wir waren ja selber in Los Angeles und haben da nicht nur die Pressekonferenz ausgetragen, sondern von da aus auch ganz interessiert verfolgt, wie denn am Ende dann die Reaktionen in Deutschland sein werden. Innerhalb der NFL haben ja über die letzten Wochen und Monate, also ja, fast ein Jahr, sehr, sehr viele Leute an dem Thema gearbeitet. Und deswegen, auch wenn wir es erhofft haben, ja, weißt du natürlich nie, wie dann die tatsächliche Reaktion ist. Und die hat da, glaube ich, unsere kühnsten Erwartungen nochmal übertroffen. Zum einen laufen wir jetzt auf die 400.000 Registries of Interest zu, also Leute, die sich registriert haben, weil sie eben gerne beim Spiel dabei sein wollen. Im Durchschnitt, ich habe da nochmal mit den Londoner Kollegen gesprochen, bestellt wohl auch jeder, der ein Ticket bestellt, 3 Tickets. Dann kann man mal hochrechnen, wie hoch da das Interesse ist, im Moment dabei zu sein. Extrem viel positives Feedback bekommen aus Deutschland, aber auch aus den USA von gerade den 4 Teams, die auch die Marketingrechte für Deutschland gewonnen haben. Deswegen ja, sehr spannende, sehr ereignisreiche Tage gehabt. Und am nächsten Montag, das kann ich dann hier schon mal verkünden, ist es soweit, dass zumindest schon mal das Heimteam verkündet wird von unserer Seite.
Das ist gut, dass du es sagst. Da gab es ein Gerücht, und zwar ist die Rede davon, dass die Paarung Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers lauten wird. Was kannst du denn dazu sagen?
Da kann ich noch nichts zu sagen, aber was klar ist, dass es eine ganze Reihe von Teams gibt, die Interesse am deutschen Markt haben. Das wisst ihr ja auch. Die beiden Teams gehören dazu. Es wird aber so sein, dass wir, wie gesagt, jetzt erst am Montag das Heimteam verkünden, weil das Gastteam auch noch gar nicht feststeht. Das wird erst im Rahmen der konkreten Spieltagsplanung dann ungefähr im Mai der Fall sein, dass wir da auch die andere Mannschaft verkünden können. Aber ja, ohne zu viel zu verraten, es gibt natürlich bekannte Teams, die auch gerne in Deutschland spielen wollen. Deswegen freuen wir uns alle mal auf den Montag.
Okay, Alex, da es ja jetzt meine Rolle für den Kicker ist, über den FC Bayern zu schreiben, muss ich dich natürlich fragen. Erstmal, welche Rolle spielt der FC Bayern in dieser ganzen Zusammenarbeit, in der Kooperation? Und jetzt wissen wir ja auch nicht erst seit dem Super Bowl, dass die Bayern mit den Kansas City Chiefs ja, sagen wir mal, kooperieren, zusammenarbeiten. Das haben wir in dem Spot auch gesehen mit Thomas Müller, Sané und Patrick Mahomes und so weiter. Ja, wie wichtig ist der FC Bayern und wie wichtig war er bis jetzt und wie sieht da auch dann die Zusammenarbeit aus bis hin zu dem Spiel dann in der Allianz Arena?
Also der FC Bayern ist da eine ganz zentrale Säule in den nächsten Jahren und gerade auf dem Weg der NFL nach Deutschland. Es war ja so, dass wir im Endstadium des Prozesses mit 3 Kandidaten gesprochen haben, mit Düsseldorf, mit Frankfurt und mit München. Und in jeder Stadt war die Ausgangslage ein bisschen eine andere. In München die Besonderheit, dass wir ja auch da mit Stadt, mit Land, aber vor allen Dingen auch wie in den anderen Städten mit Club- und Stadionbetreiber gesprochen haben und in München mit der Allianz Arena, die den dem Club gehört, die den Bayern gehört, nochmal eine besondere Situation haben, weil ja, da quasi alles aus einer Hand kommt. Zusätzlich natürlich Bayern oder der FC Bayern, fantastische Marke, größter Fußballclub in Deutschland. Und du hast es gesagt, jetzt auch schon bestehende Partnerschaften in die NFL rein. Die sind ja sehr eng, die Verbindung zu den Kansas City Chiefs. Und das ist natürlich auch ein logischer Brückenschlag gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was kommt da auf uns zu? Wir wollen dann natürlich die Verbindung vor allen Dingen zu den Bayern, aber grundsätzlich auch zur Bundesliga noch weiter intensivieren mit den Bayern, mit dem Club auch gerade jetzt für 22, aber dann auch fürs zweite Spiel und auch für die Zeit dazwischen viel geplant, ja, wollen viel gemeinsam aktivieren. Natürlich werden da auch die Chiefs eine Rolle spielen. Da sind wir auch mit den Chiefs im Austausch. Aber das wird sich jetzt alles über die nächsten Wochen und Monaten noch konkretisieren. Im Moment sind es einfach unfassbar viele Themen, die wir versuchen und das auch gut hinbekommen, aber die wir erstmal gleichzeitig angeben müssen. Und all die anderen Dinge, ja, die werden wir dann sukzessive verkünden.
Man merkt, dass du einiges sagen möchtest, aber es nicht darfst.
So sieht aus. Wir wollen ja noch nicht über umgelegte Eier sprechen.
Ja, aber ich habe da noch mal eine Nachfrage, die ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend, aber das würde mich einfach mal interessieren. Jetzt reisen diese Teams ja auch aus den USA an und dementsprechend ja auch, glaube ich, dann immer so mit einer Woche Vorlauf. Ist denn schon geklärt, wo die dann hier auch trainieren? Also gehen die dann auch an dieselbe Straße oder ans Olympiazentrum oder gibt's da schon konkrete Pläne?
Wo sie genau trainieren werden, das steht noch nicht fest. Wir haben mit den Städten aber auch vereinbart, dass die als Teil der Bewerbung auch Trainingsflächen mit in, sagen wir, die Bewerbungsunterlagen integrieren müssen. Das hat auch die Stadt München gemacht. Wir sind aber auch mit den Bayern da im Austausch und gucken dann im Endeffekt, was die beste Option ist. Wie ihr wisst, ist ja das Spieldatum auch noch nicht genau kommuniziert und davon hängt natürlich auch einiges ab, weil ja, je nachdem, wann du spielst, sind gewisse Flächen belegt, sei es durch städtische Geschichten oder dann eben durch den FC Bayern selbst. Aber klar ist, wir wollen dann natürlich auch sicherstellen, dass die Teams, die rüberkommen, die bestmöglichen Trainingsgegebenheiten finden. Denn am Ende ist es ja auch für die ein extrem intensiver Trip dann nach Deutschland oder grundsätzlich auch für die, die in London vor Ort sind, ja, sehr intensiv rüberfliegen, paar Tage Vorbereitung, Spiel spielen, währenddessen ja auch im Idealfall noch möglichst nah an die Fans ranzukommen. Deswegen wollen wir gucken, dass da die Trainingsmöglichkeiten eben auch auf bestmöglichem Niveau sind.
Ich hätte noch zwei Fragen Richtung Fans. Zuerst aus der deutschen Sicht. Das Spiel, was dann steigen wird in der Allianz Arena, ist ja letztlich das Sahnehäubchen. Wird es denn rund um dieses Spiel in den Tagen zuvor, so wie wir es aus London kennen, so eine Art Fan-Experience geben in der Innenstadt? Wird es gewährleistet sein, dass rund ums Stadion so eine Art Tailgating stattfinden kann? Oder ist das alles noch zu früh und da sitzt ihr jetzt aktuell dran?
Also wir sitzen dran, das stimmt. Ich kann aber gleichzeitig auch verraten, dass das natürlich geplant ist. Wir wollen eben bewusst nicht nur das Spiel stattfinden lassen, sondern wir wollen im Idealfall sowohl in München als auch in Frankfurt in diesem Jahr schon möglichst viel stattfinden lassen. Das ist, wie ihr wisst, natürlich ein Stück weit noch mehr in Deutschland, als es in England oder den USA der Fall ist, abhängig, wie sich die Pandemielage entwickelt. Aber wenn wir jetzt mal positiv und optimistisch in die Zukunft schauen, dann haben wir auch da viel auf der Agenda. Du hast es angesprochen, Thema Fanfest, Thema Tailgating, Thema auch Watchpartys, ja, weitere Aktivierungen, eventuell auch mit den Bayern dann zusammen. Da sind wir im Moment in der Planung, aber klar ist, wir wollen eben auch ja die Tage um das Spiel herum, aber auch vorher schon nutzen, um die NFL wirklich sichtbar zu machen, um sicherzustellen, dass der Fan eben nicht nur zum Spiel geht und dann wieder nach Hause, sondern dass es da möglichst viele Schnittmengen gibt.
Kutsche, darf ich kurz? Du hast jetzt gerade die Pandemie angesprochen, da hatte ich ehrlicherweise noch gar nicht drüber nachgedacht, also über die Pandemie natürlich ständig, aber wir nehmen mal den Fall, dass es leider im Herbst, wenn das Spiel wahrscheinlich stattfindet, vielleicht doch wieder etwas schlechter aussieht, würde dieses Spiel dann auch mit begrenzter Kapazität stattfinden oder wäre das dann eher keine Option? Oder kann man das gar nicht mehr rückgängig machen?
Also das sind Dinge, die spielen wir natürlich auch durch, beziehungsweise die sind bei uns intern auch auf der Agenda und die diskutieren wir. Das ist für uns jetzt erstmal ein theoretisches Szenario. Klar, wir müssen natürlich auch darauf vorbereitet sein. Aber wie dann genau das Ergebnis davon wäre, das ist eben auch eine extrem komplizierte Diskussion, weil du da ganz viel auch mit den Teams, mit der Liga sprechen musst, was Alternativen sein könnten. Aber das ist jetzt nichts, was eigentlich im Moment bei uns oben, beide oben auf der Agenda ist, sondern wir planen ganz klar voll mit München und sind jetzt einfach mal positiv und zuversichtlich, dass es in 2022 in der Form stattfinden kann, wie wir uns das ausmalen, wie wir es uns erhoffen und wie wir im Moment auch dafür planen.
Dann kommt hier jetzt meine zweite Frage Richtung Fans und zwar diesmal Richtung amerikanischer Fans. Auf eurer Pressekonferenz an dem Freitag vom Super Bowl in Los Angeles war das ja auch Thema, dass die NFL stark auf internationalen Wachstum setzt. Deutschland ist da sicherlich ein herausragender Markt, deswegen kommt die NFL hierher, die DFL auf der anderen Seite und die Bayern haben natürlich auch Interesse am amerikanischen Markt. Wie weißt du, wie das denn eigentlich die amerikanischen Fans finden, dass die, bleiben wir mal bei den Chiefs oder auch von mir aus bei den Jaguars, die immer in London spielen, dass die ein Heimspiel verlieren? Und auf der anderen Seite kannst du dir vorstellen, dass die deutsche Bundesliga vielleicht die gegengesetzte Richtung einschlägt und in die USA fliegt, um da einen Supercup oder sowas zu veranstalten?
Also ich kann jetzt weder für einzelne Clubs aus der NFL sprechen, noch für die DFL natürlich. Was wir mitbekommen, ist, dass die Franchises, die NFL-Teams extrem große Lust darauf haben, aktiver in Deutschland zu sein. Viele von denen auch gucken, ob sie denn in Deutschland spielen können. Das heißt, zumindest bei mir, jetzt keine große Kontroverse darum angekommen, sondern eher genau das Gegenteil. Und ähnlich ist es bei der DFL. Ob die DFL jetzt mal plant, einen Supercup in den USA stattfinden zu lassen, das kann ich natürlich auch nicht beantworten. Aber wir haben ja auch gesehen, Donata Hopfen als neue DFL-Geschäftsführerin hat ja auch extra den, glaube ich, extrem anstrengenden Trip für sie nach L.A. gemacht, sonntags hin und montags wieder zurück, weil es eben wichtig war, da das Netzwerk zu erweitern. Wir hatten ja vorher schon erste Gespräche gehabt. Und da geht es jetzt darum, eben auch gemeinschaftlich zu diskutieren, was können wir als Team zusammen machen. Denn klar ist, für die Bundesliga ist die USA ein extrem spannender Markt, für die NFL ist Deutschland ein extrem spannender Markt. Deswegen sind wir jetzt ja ganz intensiv dabei auszuloten, wie man sich denn da gegenseitig unterstützen kann. Und ja, glauben, dass es da für beide Seiten extrem viel Sinn machen kann, diesen Austausch zu intensivieren.
Vielleicht nochmal Stichwort Frankfurt. Also München 2022 ist ja fix. Frankfurt soll in den nächsten 2 Jahren auch 2 Spiele bekommen. Gab es da jetzt in der Zwischenzeit vielleicht neue News, ob Frankfurt das erste Spiel in 2023 eventuell bekommt oder woran hängt das genau, dass man noch nicht genau eruieren kann, in welchem Jahr die NFL nach Frankfurt kommt? Wahrscheinlich am DFL-Spielplan unter anderem und an der Verfügbarkeit der Arenen, oder?
Genau, es hat sich jetzt nichts geändert, wird sich auch in den nächsten Monaten nichts ändern, weil es genau das ist, was wir verkündet haben und wie auch unser Fahrplan ist. Wir können da jetzt noch gar nichts zu sagen, weil es eben von so vielen Faktoren abhängt. Du sagst es gerade, DFL-Spielplan, UEFA-Spielplan, Drittveranstaltungen wie Konzerte, Verfügbarkeit von Teams, Vereinbarkeit mit dem Spielplan der NFL, Möglichkeit der Teams dann auch wirklich zu reisen. Also es sind unheimlich viele Faktoren und deswegen haben wir es bewusst so gehalten, dass wir gesagt haben, wir gucken uns jetzt erstmal den Zeitraum von 4 Jahren an, 2 davon in Frankfurt, 2 in München und Jahr 1 in München ist jetzt fixiert und da sind wir aber auch im ganz engen Austausch mit Frankfurt und mit München, um sicherzustellen, dass wir da die Lösung finden, die eben für alle Seiten am besten passt. Also nicht, dass wir da jemandem ein Spiel aufdrängen und das passt gar nicht in den Kalender rein, genauso umgekehrt. Und nochmal für uns total wichtig, dabei auch zu sagen, selbst in den Jahren, wo wir nicht im jeweils anderen Ort spielen, wollen wir aber versuchen und ist unser Ziel, möglichst präsent zu sein und zu schauen, dass wir da eben das nicht auf alle 2 Jahre, wenn es jetzt ein alternierender Zyklus wäre, vor Ort zu sein, sondern idealerweise das eben genauso, wie wir es geplant haben, als ganzjährige Partnerschaft zu sehen und zu gucken, wo es da Anknüpfungspunkte gibt. Und auch da, ja, wir sind da im fast täglichen Austausch mit den Städten, mit den Clubs, mit den Stadien. Jetzt gibt's diese Woche ist schon das erste Team aus England, aus den USA in München zu Gast und ganz ganz eng mit also nicht NFL-Franchise, sondern Team von der NFL, um zu gucken, ja, wie machen wir die nächsten Schritte in Richtung Stadien. Jetzt wird es über die nächsten Wochen und Monaten ganz ganz viele Trips geben, weil das eben so ein umfangreiches Unterfangen ist. Anfang April kommen dann auch noch mal es kommt nochmal Senior Management aus den USA, da wird es nochmal eine große Europatour gehen. Das heißt, ganz viele Steine, die sich da jetzt schon ins Rollen begeben haben und insofern freuen wir uns auf das, was kommt.
Es ist ja die große Frage für die ganzen Ticketanfragen, hast du ja schon angesprochen. Wann wissen denn oder wann bekommen denn die meisten NFL-Fans in Deutschland Klarheit, ob sie dabei sein dürfen? Ich meine, Kutsche und ich sind jetzt safe dabei. Das, glaube ich, beinhaltet dieser Podcast. Aber nee, jetzt erzähl doch mal vielleicht, wie ist da der Auswahlprozess jetzt?
Ja, also Fahrplan ist wie folgt. Wahrscheinlich nächsten Montag, aber das ist jetzt das, womit wir planen, Verkündung des Heimteams. Dann werden noch mal einige Wochen ins Land gehen, bevor wir auch das Gastteam verkünden. Das wird dann voraussichtlich im Rahmen der Veröffentlichung des Spielplans sein, des konkreten Spielplans, wahrscheinlich Anfang Mai. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo wir dann langsam versuchen wollen, ins Ticketing zu gehen. Sind gerade noch dabei zu planen, in welcher Reihenfolge, wie sieht genau der Fahrplan aus. Am besten unter nfl.com/Munich registrieren, dann bekommt man immer alle Updates.
Nicht noch mehr, sind schon genug.
Und dann weiß man auf jeden Fall, wann der öffentliche Verkauf startet. Aber klar ist uns auch, leider wird jetzt im Jahr 1 noch nicht jeder, der gerne dabei wäre, die Möglichkeit bekommen, dabei zu sein, weil einfach natürlich bei einem Spiel die Stadionkapazität begrenzt ist. Aber deswegen kommen wir ja wieder und deswegen versuchen wir eben auch die Events drumherum möglichst zugänglich zu machen, für möglichst viele Leute zu öffnen, sodass selbst diejenigen, die nicht ins Stadion mehr reinkommen, möglichst viel NFL-Luft schnuppern können.
Ich hätte noch eine letzte Frage oder eine Frage zum Abschluss an dich als neuer NFL Deutschland Geschäftsführer. Während wir hier quatschen, sehen wir uns bei Zoom. Man sieht im Hintergrund bei dir ein schönes NFL-Logo. Man sieht deinen Schreibtisch leider nicht. Ich stelle mir vor, da sind wahrscheinlich unfassbar viele Zettel und To-Dos gerade auf deinem Schreibtisch, weil du dich ja, also du fängst jetzt neu an und du musst dich um alles kümmern. Was hat denn jetzt gerade aktuell für dich oberste Prio? Also was müsst ihr jetzt als erstes abhaken, damit ihr weiterarbeiten könnt?
Ja, also du sagst es, unheimlich viele Themen auf der Agenda, auf dem Zettel. Das ist natürlich eine riesen Aufgabe, weil wir jetzt hier versuchen, in Deutschland einfach das innerhalb eines Jahres aufzubauen, was in London dann natürlich jetzt schon 14, 15 Jahre Zeit hatte. Greifen da auch ganz stark auf die Ressourcen aus London, aus den USA zu, aber im Endeffekt sind es etliche Arbeitsstränge, die parallel laufen vom Aufbau der ganzen Infrastruktur, ja, zu gucken, welche Leute nimmt man noch mit an Bord, wo möchte man perspektivisch vielleicht auch ein Büro eröffnen, über die ganz große Frage und die ganz große Aufgabe, keine Frage, sondern eher Aufgabe, ja, des Management des ganzen Spielprozesses, ja, also all die Steine da zusammenzubringen. Wir sprechen über neue TV-Verträge. Das Thema wird jetzt Fahrt aufnehmen. Wir sind Dienstleister beziehungsweise geben Hilfestellung den Teams, die in Deutschland eben aktivieren wollen. Und dann über Sponsoring, über Events, über Grassroots, all die Themen im Moment auf der Agenda. Und insofern ist es die Herausforderung, eben nicht das eine Thema zu haben, wo wir jetzt sagen können, hey, wenn wir das gemacht haben, machen wir einen Haken hinter und dann lehnen wir uns zurück, sondern in ganz vielen parallelen Themen gerade zu laufen. Aber klar, das Wichtigste natürlich, dass wir ein super Spiel hier auf die Beine stellen und gucken, dass dann gegen Ende des Jahres das eben auch die Experience ist, die wir aus London kennen, die wir nach Deutschland bringen wollen, die wir aus den USA kennen. Und da arbeiten wir mit den Kollegen in den USA und in England jetzt ganz, ganz intensiv dran.
Sehr gut. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich auch dran an dem Thema. Mario, du hast deinen Kartenwunsch platziert. Brennt dir sonst noch was auf der Seele?
Ja gut, ich bin halt in München vor Ort und wenn ich nicht zum Spiel darf, dann gibt's Ärger. Aber ich freue mich wahnsinnig, ehrlich. Ich find's richtig cool. Ich wollte die letzten Jahre immer nach London. Das hat dann aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Ich war in den USA allerdings nur beim College Football, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber ja, deswegen freue ich mich drauf. Ich bin mal gespannt, Alex, wie ihr das hinbekommt, diese Experience, wie du sagst, hier zu übertragen. Aber ich bin da optimistisch.
Ja, wir freuen uns. Wird auf jeden Fall ein intensives Jahr oder intensive Jahre jetzt erstmal. Aber also all das, was wir am Anfang auch besprochen haben, das Feedback von den deutschen Fans wirklich hervorragend, fantastisch, ist auch etwas, das muss man vielleicht auch nochmal unterstreichen, was auch innerhalb der Liga so gesehen wird. Ja? Also man merkt schon, wenn man mit allen, die da gerade für das Thema Internationalisierung zuständig sind, aber auch mit Roger Goodell, dem Commissioner, jetzt im Rahmen des Super Bowls ein, zwei Mal gesprochen, dass das wirklich bis dann an die Ligaspitze so gesehen wird, dass alle unheimlich große Lust auf Deutschland haben und alle sich darauf freuen, jetzt endlich den deutschen Markt, Deutschland, die deutschen Fans dafür zu belohnen, wie stark das Thema eben in den letzten Jahren in Deutschland Fahrt aufgenommen haben. Und deswegen sind wir da auch sehr gespannt, was da alles noch folgen wird. Und ich glaube, so viel kann man sagen, dass es eine ganz spannende Reise jetzt für mich persönlich, aber auch für die Liga in Deutschland ist. Und das erstaunlich ist, was alles möglich war, ohne dass die NFL in Deutschland vor Ort, physisch vor Ort war. Und dass ich deswegen glaube, dass da echt noch ganz, ganz viele Schritte gegangen werden können.
Super, Alex. Wir haben gehört, du hast viel zu tun. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, so ein Wort, was dich in den nächsten Monaten stark begleiten wird, ist Priorisierung. Also du musst wahrscheinlich wirklich stark priorisieren, was man jetzt wirklich als erstes angeht und so weiter. Toi, toi, toi dabei. Und danke von mir schon mal für deine Zeit, Mario.
Danke auch von mir.
Ja, vielen Dank euch und weiterhin gutes Icing the Kicker.
Wir sehen uns in München.
Ja, sehr gut. Ich freue mich.
Schuan, du warst ja damals, als die NFL Europe in Deutschland größer und bekannter wurde, auch schon involviert, nämlich bei Berlin Thunder. Hast diesen Verein, Club, wie auch immer man das nennen möchte, diese Franchise mit aufgebaut. Kannst du dich zurückerinnern? Alex Steinfort hat ja gerade im Interview gesagt, durchblicken lassen, zu Recht oder logischerweise, dass er sehr viel zu tun hat, dass er priorisieren muss. Wie war das bei euch damals? Wie viele Leute wart ihr zum Start? Und worauf habt ihr zum Start den Fokus gelegt?
Ja, also ich bin ja damals direkt aus den USA, aus dem College Football, zurück in die Heimatstadt und durfte dann zuallererst im Office mich vorstellen. Und das war schon relativ karg. Also da waren, glaube ich, 2 oder 3 Menschen, die sich da in einem Großraumbüro, was dann gerade erst angemietet wurde, und auch nicht das letzte Büro war, waren da und haben versucht, in irgendeiner Form da jetzt was auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, der GM damals war Michael Lang, der war der Erste, den ich dann traf. Und dann noch jemanden aus dem PR, ich glaube Roman Motzkus und noch andere Namen, die man kennt im Football in Deutschland, waren da mit involviert. Und das war's dann schon. Also wir saßen da und ich hatte dann eben eher so meinen Bereich, den sportlichen Bereich, das war einfacher. Aber das Hauptaugenmerk war natürlich, die Medien an sich zu ziehen, das zu bekannt zu geben, dass man überhaupt da ist. Netzwerk aufbauen, Networking war ganz wichtig, dass man eben auch sozusagen die Strippenzieher in der Stadt Berlin, die ja riesig ist, in irgendeiner Form aufmerksam zu machen auf die Franchise. Und dann die Business-Ebene, da habe ich wenig Einblick gehabt, aber ich weiß, dass das eine Weile gedauert hat und man natürlich der Goldfisch im Haifischtank war, so war das Gefühl. Der Name NFL stand dahinter. Aber das war natürlich, ist jetzt sicherlich ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt ein NFL-Office aufbaust. Da ist ja eine Menge Gewicht hinter diesem Shield. Aber es war damals nicht leicht. Und die Sportszene in Berlin zum Beispiel war riesig. Du hast da eben sehr viel Konkurrenz gehabt und man konnte eben auch nicht gleich Zugang kriegen zu den Creme de la Creme Facilities wie Olympiastadion. Man musste sich da wirklich Jahr für Jahr ranarbeiten. Aber das war wirklich viel Arbeit, viel Stunden wurden investiert von den Leuten, die damals bei waren. Man konnte zuschauen, wie das Office dann wuchs. Das wird das erste sein, Personal, aber auch nicht irgendwelches, sondern auch gutes Personal finden. Die wachsen ja auch nicht auf den Bäumen. Und dann musst du sehen, dass du in irgendeiner Form Fuß fasst. Für ein NFL-Office wird sicherlich sein, Fuß fassen in Deutschland, alles sehr viel größer gedacht und nicht so lokal, aber ich denke mal, da ist viel, viel Arbeit für jemanden, der das neu aufbaut. Aber es gibt natürlich auch viele Mittel und das Produkt ist natürlich auch ein Produkt, was gewollt ist und auch beliebt ist. Von daher sollte das eigentlich gehen.
Mario, Alex Steinfurt hat es ja gerade im Interview gesagt, Stand jetzt gibt es bereits 400.000 Ticketanfragen. Da wird ja, nicht, da wird nicht jeder bedient werden können. Da werden einige auch leer ausgehen. Die, die jetzt kein Ticket für das Spiel bekommen, können ja trotzdem an der Fan-Experience teilnehmen oder an dem Tailgating, was es geben soll. Das hat Alex ja auch gerade im Interview erzählt. Du als einer, der regelmäßig in der Allianz Arena ist, um Bayern-München-Spiele zu begleiten, wie bewertest du die Situation rund ums Stadion? Kann da richtig Football-Stimmung aufkommen, deiner Meinung nach?
Ich glaube schon. Das Stadion ist natürlich außerhalb. Ne? Das, ich denke, ihr seid alle schon mal wahrscheinlich dran vorbeigefahren. Man kann es ja kaum verpassen. Das Gute ist, dass es war zumindest bei der EM war das so, dass halt durch die Impfpasskontrolle die Eingänge quasi so ein bisschen zurückverlagert wurden. Ja, direkt das, wenn du aus dem Parkhaus kommst, Impfausweis, Ticket und dann go. Und rund um die Allianz Arena kannst du dich sowieso frei bewegen. Da ist dann ja, schwer das jetzt irgendwie zu bemessen, aber vom Platz her sollte das eigentlich gehen, dass du komplett rund um die Arena da genug aufbaust, so dass du, weiß ich nicht, ich meine, brauche ich jetzt nicht sagen, was da alles dann so stattfinden kann, aber es sollte eigentlich gehen. Ne? Das Ding ist halt nur, was ich jetzt nicht weiß, es werden, wie du gesagt hast, nicht alle Fans in das Stadion können oder auf das Gelände. Und sobald du das Gelände da halt verlässt, dann kommt auch nichts mehr. Und das ist vielleicht für Fans, die den Zugang nicht finden, vielleicht nicht ganz optimal, weil sie dann halt nicht zumindest dabei sein können oder einen Hauch haben davon. Ich sag mal, die übrig bleiben, die müssen sich dann vielleicht da wird sich der Alex was ausdenken, aber weiß ich nicht, vielleicht am Olympiagelände, so war es zum Beispiel beim Finale Dahorn 2012, dass dann großes Public Viewing im Olympiastadion war. Ob dann da noch Events stattfinden, das wird sicherlich mit der Zeit dann ermittelt von Alex und seiner Crew.
Also ich bin insofern begeistert von München. Natürlich bin ich leicht befangen, das gebe ich gern zu. Aber München hat halt einen riesen Vorteil, und zwar diese Zentrale, diese klassische Innenstadt, die hast du halt in vielen anderen Städten nicht. Und du hast halt eine Fußgängerzone, die Universität, den Englischen Garten, das ist alles innerhalb von ein paar Kilometern abgehbar, vom Umfang her, vom Durchmesser sozusagen. Und da kannst du halt als NFL wahnsinnig viel machen, glaube ich. Also es wird noch nicht in Stein gemeißelt sein, was sie da genau planen. Und ich weiß auch nicht, ob das dann während des Spiels stattfinden wird, aber allein in den Tagen davor kannst du halt mit diesem Stadtkern so viel anfangen. Das ist halt ein Riesenvorteil, glaube ich. Und wie gesagt, also allein im Englischen Garten, was du da an Spielen für die Fans und an Ständen da aufbauen könntest, das ist eigentlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da möglich ist. Mario, was sagst du?
Ja, also ich meine, die Stadt kriegt es ja auch hin, das Oktoberfest jährlich
zum Beispiel
irgendwie zu organisieren. Und da sind, ich würde es mal behaupten, noch ein bisschen mehr Menschen. Natürlich über einen gewissen Zeitraum verteilt und nicht alle an diesem einen Tag. Aber vielleicht machen die Jungs von Alex da ja auch ein wöchentliches Event draus. Wer weiß es. Ne? Aber wie du sagst, Detti, die Stadt gibt es her und du hast so viele Möglichkeiten. Man muss dann natürlich gucken, vom Zeitpunkt her, irgendwann wird's halt auch hier wieder ein bisschen frischer, ne?
Das stimmt, aber ich glaube, von den London Games, da haben sie sich dann am Trafalgar Square, soweit ich weiß, dann oft aufgehalten oder waren dann diese Fan Experience, und das kannst du halt problemlos machen, und das meinte ich, also dass du so zentral und ohne das, wie Alex jetzt in Los Angeles das erlebt hat, ohne einen Stadtkern und dass sich dann alles so verflüssigt, und da kannst du halt als NFL so bestimmte Events einfach nicht aufziehen, und ich glaube, das ging in München relativ gut und relativ zentral.
Genau, das wollte ich auch eben erzählen. Also beim Super Bowl in Los Angeles, so wie ihr sagt, diese Stadt ist total dezentral, und dieser riesige Komplex des Stadions ist ja im Bezirk Inglewood, was auch nochmal ein bisschen außerhalb ist. Da ist drumherum auch wenig Erlebbares, aber das haben die da wirklich gut gemacht, weil dieses Areal halt riesig ist Und sie haben halt auch Karten rausgegeben, nur für die Fan-Experience. Also man war am Stadion, man war immerhin in der Nähe des Super Bowls, konnte da total viel erleben. Und ich vermute mal, dass das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit sein wird, Menschen zu vertrösten, in Anführungszeichen, die gerne dieses Spiel live sehen würden, aber dann nicht eine der bummelig 70.000 Karten bekommen. Also Alex Steinfort hat es ja auch im Interview gesagt, es gibt diese Seite, diese Internetseite, da könnt ihr euch registrieren. Höchstwahrscheinlich so ab April oder so geht es dann los mit der Abarbeitung und der Priorisierung, wer jetzt Karten bekommt und wer nicht. Also nutzt auf jeden Fall oder versucht euer Glück zu nutzen, registriert euch da.
Nein, lasst
es. Aber man muss wahrscheinlich ehrlich sein, alle die, die hingehen wollen, die werden da nicht reinkommen. Lasst uns mal dieses Thema abschließen und beim Super Bowl bleiben. Ist über die Bühne gegangen. Ihr wisst alle, wie es ausgegangen ist. Die Los Angeles Rams haben im Finale der Home, wie Mario sagen würde, die Vince Lombardi Trophy eingeheimst. Die Cincinnati Bengals haben sich aber als Außenseiter teuer verkauft. Es war ein Spiel, was bis zum Schluss spannend blieb. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal die Brücke schlagen und mit euch zusammen schon mal in die Zukunft gucken. Jeder von euch, jeder von uns hat natürlich so ein bisschen sein Lieblingsteam. Teams, die man auch mag, Teams, die man nicht so mag. Deswegen wollen wir natürlich seriös, wie wir sind, schon mal in die Glaskugel schauen und unsere Einschätzung abgeben, wer unserer Meinung nach sowas wie die Bengals 2.0 werden könnte, weil das ist ja das Schöne an der NFL im Vergleich zur Bundesliga, ist es ein bisschen ausgewogener, ein bisschen spannender, da kommen immer Mannschaften ins Finale, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Schuan, deswegen als erstes die Frage an dich, Stand jetzt Ende Februar 2022, über ein halbes Jahr vorm Start der neuen Saison. Wen muss man deiner Meinung nach auf jeden Fall in der neuen Saison auf dem Zettel haben? Wer würde auf dem Zettel haben, Teams, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat? So schwierig. Deutsch ist eine schwierige Sprache manchmal.
Ja, ich habe da viel und lange drüber nachgedacht. Hätten wir jetzt gesagt, wer wären die nächsten Rams, dann wären natürlich meine Dallas Cowboys ein Thema für mich gewesen. Aber die waren eben nicht nur mit 4 Siegen bestückt wie die Bengals. Deswegen gehe ich mal eher so an eine Mannschaft heran, die mir sehr sympathisch ist. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsteam, aber ich bin der Meinung, dass die Cleveland Browns ein Team sind, wenn sie ihre Baustellen hinkriegen. Und da verlasse ich mich darauf, dass sie auf ihr eigenes Selbstverständnis, weil das Selbstverständnis der Browns vor der Saison war natürlich, dass sie die Bengals sind. Also das war ja so ein bisschen in vieler Munde als ein Geheimfavorit oder Geheimtipp für den Super Bowl. Das muss man einfach sagen. Die haben eben auch einen der vollständigsten Kader. Also die haben ja wirklich einen guten Football-Kader zusammen. Das darf man auch immer noch. Und sind dann aber nur 8-9 gegangen letzte Saison. Das war natürlich frustrierend. Aber dafür gab es eben viele, viele Punkte. Cleveland wäre ein tolles Thema für mich. Cleveland ist eben auch eine Stadt nach meinem Geschmack. Das ist dieses Blue-Collar-Town wie Pittsburgh. Ich mag das einfach. Die haben 34 Millionen Salary-Cap-Space. Das ist, da kann man sich mit bewegen. Und natürlich, ich gehe mal so ein paar Faktoren durch, um euch zu überreden, da d'accord zu gehen mit mir. Also sie haben natürlich ein super Running Back Unit mit Nick Chubb und Kareem Hunt, wenn sie gesund sind. Aber das ist ja bei allen Teams so. Die Ernest Johnson, ja, das war ja eine Offenbarung letztes Jahr. Der Junge musste dann reinspringen als Running Back Ersatz für diese beiden und hat ja über 500 Yards erlaufen, 3 Touchdowns und hat sich super gemacht. Das Problem ist nur, dass er jetzt natürlich ein Restricted Free Agent ist. Aber grundsätzlich haben sie da 3 Top Running Backs und mit Chubb und Hunt, da können sie sich, also das ist ein dominantes Laufspiel, was sie haben. Ganz, ganz wichtig natürlich in diesem Fakt ist natürlich auch, dass ich ihre Offensive Line richtig solid fand. Also die Offensive Line ist Ranked Nummer 8 in der NFL. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist eine richtig gute Offensive Line. Und das ist, wenn die nicht verletzt gewesen wären, besonders die beiden Tackles, die dann relativ früh ausgefallen sind, dann hätte das auch vielleicht anders ausgesehen. Ich finde im Defensive Backs haben sie besonders auf der Corner-Position echte Tiefe. Da sind richtig gute Jungs. Die mit Denzel Ward, Newsom Hill, AJ Green und Greedy Williams, wenn er wieder da ist und gesund ist, da brauchen die sich nicht verstecken hinter irgendjemanden. Also dieser Roster ist eben solid. Ja. Pass Rusher, Tja, mit Myles Garrett und Clowney ist das natürlich und noch ein paar anderen, die sie haben. Die Defensive Front ist ja echt mächtig von den Browns. Und die Defense an sich ist eine gute Defense. Da haben sie einen Haufen Arsenal und Waffen in ihrem Kader. Und das ist, worauf ich mich bezogen habe, als ich sagte, dass sie einen sehr vollständigen Kader haben. Es gibt eine Position, wo sie sich echt was einfallen lassen müssen oder zwei. Die Nummer eins ist eben der Wide Receiver für mich. Da fehlen eben nach dem Abgang von Odell Beckham. Jetzt haben wir hier Probleme mit Landry, der jetzt um seinen neuen Vertrag kämpft und dann natürlich mit seinem über 16 Millionen Cap-Hit jetzt vielleicht nicht die beliebteste Option der Browns ist. Also da müssen sie auf alle Fälle nachladen und dann gibt's den Knackpunkt. Ja, Quarterback. Ist Baker Mayfield, ist der gut genug, um diesen Ferrari in die Postseason zu fahren? Ja, das war natürlich eine Seuchensaison letztes Jahr. Der ist ja 26 Jahre, wir reden hier aber nicht einen alten Mann, mit 19 Millionen knapp, also 18, noch was, die er im Jahr macht, ist er auch auf der unteren Salary Range von den Quarterbacks. Wenn du überlegst, dass die mittlerweile bei 35 Millionen sind oder mehr für Top Quarterbacks, was er nicht ist, aber mit 18, noch was Millionen ist das nicht viel Geld in auf der Position, wo er spielt, im Moment in der NFL. Und er kämpft um einen neuen Vertrag, muss man dazu sagen. 26 Jahre, hatte nur 3000 Yards ungefähr, 17 Touchdown, 13 Interception, aber er war eben auch verletzt den Großteil der Saison. Der hatte eben eine echt schwere Schulterverletzung, dann hat er mit dem Knie noch zu tun gehabt. Und er hatte eben auch nicht wirklich einen Nummer 1 Receiver. Nach dem Abgang von Beckham war da nicht wirklich viel da. Hatte eben auch eine signifikante Zeit der Saison auch ohne beide Offensive Tackles gespielt. Und nochmal, die O-Line ist ein Punktstück bei den Browns und die war dann eben echt dezimiert. Und ich glaube aber, sie haben bewiesen, wenn alle an Bord sind und gesund sind, dann kannst du mit Baker Mayfield gewinnen. Also 2020 haben sie es bewiesen, dass sie da auch sehr weit kommen können. Und ich glaube, der bekommt noch eine weitere Saison von den Browns.
Würdest du ihm denn eine geben? Würdest du als Browns nochmal mit Baker Mayfield gehen?
Ich mag Baker Mayfield, also der ist rotzfrech, das ist genau mein Typ Quarterback und das ist, da redest du jetzt genau mit einem Fanboy. Also ich mag Baker unheimlich von seiner Art her, das ist mein Typ Quarterback, den ich mag. Und aber wie gesagt, das ist so der Knackpunkt. Und sind sie denn jetzt auf dem Level mit den Bengals? Da können wir mal einen kleinen Vergleich ansetzen. Zweimal haben sie geschlagen. Okay, beim zweiten Mal gegen die Backups, aber sie haben sie geschlagen. Und das war, glaube ich, die höchste Niederlage der Bengals in der Saison. Mit 42 noch was haben sie die ja vom Platz gefegt, die Browns, die Bengals. Die Browns haben die besseren Running Backs. Ja, die Browns haben auf dem Papier auch die besseren Pass-Rusher in der Defense. Ja, obwohl die Defense der Bengals, No-Name-Defense der Bengals, ganz gut abgeliefert hat in Playoffs. Die Browns sind um Meilen besser in der Offensive Line. Aber da müssen wir nicht drüber reden. Also die Browns Offensive Line ist um Meilen besser. Defensive Backfield, ausgeglichen. Bengals sind super, aber auf der Safety-Position, nochmal, DBs habe ich euch gesagt, die Cornerbacks sind eben mit Top in der NFL. Die Bengals haben klar die besseren Wide Receiver, müssen wir nicht drüber reden. Ja, also sie haben mit Jamar Chase natürlich da auch super nachgeladen und das hat super funktioniert dieses Jahr. Aber da können ja die Browns jetzt, die haben eine super Salary Cap Space, die können da jetzt natürlich durch die Draft und Free Agency reagieren. Und das müssen sie jetzt natürlich. Ja, und die müssen auf unbedingt ein Upgrade haben auf Kicker, weil der Kicker von den Bengals ist natürlich hier Daddys Liebling, ist natürlich auch ein super. So einen müssen sie finden,
ja, in irgendeiner Form. Ja, aber das ist doch das Entscheidende. Das ist doch der ja. X-Faktor, ob ein Team erfolgreich sein kann oder nicht. Und damit sind die Browns für mich schon raus.
Aber sie können ja nachladen. Sie haben ja auch einen jungen
aber
Mann,
so einen findest du doch nicht auf der Straße.
Ja, sie haben, mal sehen, wie lange die Bengals den noch haben.
Der Franchise-Tag bekommt er in ein paar Jahren.
Ja, aber auf jeden Fall müssen sie da nachladen. Ja, also wenn Mayfield gesund ist und an die 2020-Saison anknüpfen kann, dann ja, und sie müssen sich eben signifikant verstärken auf den Wide-Receiver-Positionen und die Leute halten. Das ist ganz wichtig. Du hast einen Haufen Unrestricted Free Agents. Das sind auch klangvolle Namen bei. Nochmal, das sind die Spieler, die Unrestricted Free Agents. Ab 16. März gibt's einen neuen Vertrag bei einem anderen Team. Können sie den sofort annehmen? Das ist Clowney. Das ist Anthony Walker, einer der Leading Tackler bei ihnen. David Njoku. Tight End, ja, muss man sehen, ob sie jetzt mittlerweile keinen Bock mehr auf den haben, aber der ist 25 und 5 Jahre in der Liga und noch nicht mal in seinem Prime. Du hast Malik Jackson, D-Tackle, da sind ja so ein paar D-Liner bei mit Sheldon Day, Jackson. Ja, das sind natürlich Leute, die ankern die Mitte. Wenn sie die halten können, Ja, dann hast du deine Sean Chris Hubbard, Offensive Liner, der war so, der ist dann eingesprungen, als alle verletzt waren und kann überall spielen in der O-Line. So eine Leute sind wichtig, wenn sie die halten können. Ja, und dann kommen wir zu D'Ernest Jones. D'Ernest Johnson, der natürlich der Running Back Nummer 3 war, der ist ein Restricted Free Agent. Ja, den müssen sie einfach den Offersheet der anderen Teams matchen, um den zu halten. Und das sind jetzt schon so 10 Leute, die sie in irgendeiner Form halten müssen. Ich glaube aber, wenn sie das relativ schlau machen, und die sind ja auch Analyse driven, die Organisation, die sind ja auch mittlerweile richtig gut, die Organisation. Das sind ja nicht die Browns vor 5-6 Jahren. Und die das schaffen, das zu machen, dann werden sie die Bengals sein von diesem Jahr und nicht die Bengals wieder von diesem Jahr.
Tut, tut, der Browns Bandwagon ist damit in Bewegung mit Shuan Fatah vorne als Lokomotivführer. Ich glaube, man könnte da jetzt noch lange drüber diskutieren, ob sie es denn wirklich sind, ob sie so ein Geheimfavorit in Anführungszeichen sind. Zu wünschen wäre es den Browns auf jeden Fall. Das ist ja eins der notorisch erfolglosesten Teams der vergangenen Jahrzehnte, muss man ja fast schon sagen. Aber ich würde euch natürlich, Mario und Detti, auch gern noch die Chance geben, einen weiteren Hype-Train zu starten. Detti, auf welches Gleis setzt du dich, auf welches Gleis setzt du dich denn in Fahrt?
Mein Gleis ist grün, Coach. Das ist völlig zugewuchert, weil da schon lange keiner mehr gefahren ist über dieses Gleis. Wir haben ja vielleicht kurz vorab, wir haben uns ja überlegt, okay, die neuen Bengals, Bengals 2.0, die Bengals hatten letztes Jahr 4 Siege, wie Schuhan schon gesagt hat, die Bengals haben in der letzten Offseason einige Leistungsträger verloren, also Carl Lawson, Defensive End, William Jackson, Cornerback, da hab ich im Sommer immer gesagt, das war nicht gut, dass sie solche Spieler verloren haben. Sie haben aber dann bei den Free Agents sauber nachgelegt und haben dann letztlich diese Verluste auffangen können. Und dann war okay, ein Team, was wirklich schlecht war, und jetzt kommen wir zum Punkt, dann so eine Sensation schafft wie die Bengals. Für die Bengals wäre es auch eine Sensation gewesen, wenn sie, sag ich mal, die Wildcard-Round gewonnen hätten. Und dann wäre Schluss gewesen. Das wäre auch schon super. Und da steige ich jetzt mit den New York Jets ein. Also ich werde natürlich nicht den Fehler machen, die Jets in den Super Bowl zu hieven. Falls doch, werde ich diese Aufnahme sozusagen jedem vorspielen, der sie da nicht hören will. Ich bezweifle es aber selbst. Die Jets haben auch 4 Spiele letztes Jahr gewonnen, das Jahr davor nur 2. 6 Spiele in 2 Seasons, das ist viel schlechter geht nicht. Sie haben jetzt wieder den Pick Nummer 4 im Draft. Aber und jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, die die Jets für mich haben, und ich glaube auch, dass Teams, die wir da in diese Kategorie einreihen müssen. Haben sie genügend Cap Space? Ja, haben sie. Und haben sie genügend Draft Picks? Ja, mehr als genug. Und beides trifft auch die Jets zu. Sie haben insgesamt 9 Picks, alle in den ersten 5 Runden. Das ist schon mal ziemlich gut. Und die Jets haben 2 Top-10-Picks, also Nummer 4 und Nummer 10. Nummer 10 haben sie von den Seattle Seahawks dankenswerterweise für Jamal Adams bekommen und haben in den Top 38 insgesamt 4 Picks. Das heißt, aus diesen Picks muss man natürlich was machen. Und die Jets haben öfter Dinge falsch gemacht in den Drafts als richtig.
Sag bloß.
Deswegen sind sie da. Ja, Moment, ich komme noch. deswegen sind sie ja da, wo sie sind. Ich gebe aber Joe Douglas eine Chance. Der sitzt in seiner dritten Offseason sozusagen. Oder in der dritten Preseason wird er dann sein. Robert Saleh gebe ich natürlich eine Chance, weil ich den Typ sensationell finde. Und ich fände es wirklich schade, wenn er als Head Coach irgendwie so one and done, war klar, das wird nicht passieren, aber wenn jetzt das zweite Jahr jetzt wieder so läuft wie das erste, dann könnte es eng werden für ihn, das glaube ich nicht. Mike LaFleur hat es zumindest geschafft, dass Zach Wilson, womit wir auch natürlich beim Elefant im Raum sind, wie bei den Browns, Baker Mayfield, zumindest in den letzten 5 Spielen solide performt hat. Also er hatte in den letzten 5 Spielen der Saison 3 Touchdowns, keine Interception. Er hat natürlich dabei 3-mal nicht mal mehr als 200 Passing Yards gehabt, das muss man schon auch sagen. Also es war sehr konservativ, das kann man machen, allerdings nicht, wenn man so eine wahnsinnig schlechte Defense hat. Ich glaube aber, dass sie zum einen viel junges Talent haben, sie haben Michael Carter, den Running Back in seiner zweiten Saison, gefällt mir wahnsinnig gut. Sie haben Elijah Moore, absoluter Playmaker, leider auch verletzt gewesen. Sie haben Elijah Vera Tucker, den sie letztes Jahr in der ersten Runde im Draft geholt haben und für ihn nach oben getradet haben. Und sie haben die Cornerbacks Bryce Hall, Brandon Eccles, die, sag ich mal, ihre Draft-Position überperformt haben. Ich glaube auch nicht, dass die beiden schlechter werden. Und sie bekommen Carl Lawson, den ich vorhin angesprochen habe, von den Cincinnati Bengals zurück. Der hatte eine Achillessehnen-Zerfetzung relativ früh. Und Corey Davis, ihr High-Priced Free-Agent-Receiver, der mir in den Spielen, in denen er fit war, eigentlich ziemlich gut gefallen hat, den bekommen sie auch zurück. Und Mekhi Becton, den Left Tackle, wobei George Fant ganz gut gespielt hat in der O-Line, aber der kommt ja auch zurück, ehemaliger Top-10-Pick. Also ich glaube, auch durch diese Cap-Space-Situation, sie haben fast 50 Millionen, sie werden sich von ein paar Spielern noch trennen, also werden sie vermutlich eher 60 haben am Ende des Tages. Ich glaube, dass die Jets zumindest theoretisch wahnsinnig viel tun können, um dieses Team deutlich besser zu machen. Die Division ist nicht einfach mit den Bills, ganz klar, die werden vorne wegmarschieren. Aber da ich jetzt die Patriots nicht ganz so gut sehe, vor allem Mac Jones, wie es viele schon tun, und die vielleicht auch Spieler wie J.C. Jackson verlieren jetzt in der Offseason, könnten die Jets überraschen. Und da müsst ihr doch mitgehen, oder? Also wenn das der Hype-Train ist, dass die Jets positiv überraschen, dann kann es doch keinen Widerspruch geben. Bitte.
Naja, die Latte hängt ja so niedrig. Da kannst du ja nur positiv überraschen. Also,
das ist doch klar. Das war es ja bei den Bengals auch. Ne? Was aber noch dazu kommt, und jetzt stell dir mal vor, die holen sich als Free Agent einen Chris Godwin oder Mike Williams oder Allen Robinson oder von mir aus Christian Kirk. Weil sie haben natürlich auch Free Agents, die weggehen könnten. Also Braxton Berrios, Jamison Crowder, das sind natürlich Keenan Cole. Die haben alle nur kurze Verträge gehabt teilweise. Also die Offense ist natürlich der Schlüssel und die Defense kann nicht mehr schlechter sein als letztes Jahr. da gebe ich dir recht, ganz klar.
Die kann nicht mehr schlechter sein als letztes Jahr. Ich glaube, das hat man in New York auch schon aufgehört.
Ja, stimmt auch wieder.
Die Gangrene Germany, das ist so der größte deutsche NFL-Fanclub der Jets, sind Freunde des Hauses der Footballerei. Die hören diesen Podcast jetzt hoffentlich auch. Die werden dein Pamphlet für die Jets, die hoffentlich in die Welt tragen. Ihr seid aber natürlich auch recht herzlich eingeladen, wenn ihr zum Beispiel mit den Browns überhaupt nicht mitgeht oder mit den Jets überhaupt nicht mitgeht oder das, was euch Mario jetzt gleich ins Ohr flüstert, nicht mitgeht, uns Feedback zu geben und proaktiv uns ganz schwierige Sprache heute. Das liegt daran, dass in Hamburg mal die Sonne scheint. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Gefühlt das erste Mal seit einem halben Jahr scheint mir die Sonne ins Gesicht. Das
ja,
bin
aber
ich
wie? Nicht mehr gewohnt. Total. Ja, krass. Du siehst überhaupt nichts.
Ja, ich sag's immer. Hamburg ist das neue Mallorca Deutschlands. Könnt ihr euch auch merken. Also, wenn ihr ein anderes Überraschungsteam habt, von dem ihr total überzeugt seid, lasst uns das wissen, entweder über die sozialen Kanäle des Kicker oder die sozialen Kanäle der Footballerei.
Ich habe eins.
Bitte?
Ich hab sogar zwei. Deswegen, ich würde gerne beide erwähnen, deshalb versuche ich mal. Naja, sag das nicht den falschen Leuten. Ich würde gerne zwei nennen, deshalb versuche ich mal, mich halbwegs
erlaubt.
Kurz zu fassen. Ne, komm.
Hör auf,
also ich muss.
Du gebürtiger Ostwestfale bist. Nur deshalb
darfst du zwei nennen. Deshalb muss ich Arminia Bielefeld nennen. Nein, ich würde gerne die Philadelphia Eagles nennen. Das hinkt natürlich in der Hinsicht, dass die jetzt nicht bei 4 Siegen zumindest dieses Jahr standen. Aber wenn man bedenkt, was jetzt innerhalb von einem Jahr aus diesem Scherbenhaufen passiert ist, dann finde ich das schon ziemlich beachtlich. Wir erinnern uns vielleicht letzte Offseason noch mit Coach Peterson, der dann weg ist, und Carson Wentz. deshalb letztes Jahr 9 Siege, 8 Niederlagen in den Playoffs gegen die Bucks gescheitert, auch ziemlich deutlich, obwohl ich es anders prognostiziert hatte. Naja.
Hat keiner gehört.
Nee, das Nein, dieses Team hat jetzt natürlich durch den ominösen Wentz-Trade so eine geniale Ausgangslage dieses Jahr. Ich würde mal behaupten, die Mannschaft ist weiter, als es viele zu diesem Zeitpunkt prognostiziert hätten. Und jetzt hast du 3 First-Round-Picks. Ne? Zwar in Anführungszeichen nur Position 15, 16 und 19, aber das ist schon ziemlich genial. Und jetzt wird man halt schauen, ist Jalen Hurts der Quarterback oder ist er es nicht? Ich persönlich könnte damit leben, wenn man ihm noch ein Jahr gibt und jetzt dann im Draft tatsächlich einfach mal Talent holt, die Defense auffrischt, weil das ist dringend benötigt. Derek Barnett und Ryan Kerrigan, Pass Rusher, sind Free Agents, dazu Safety Rodney McLeod. Diese Defense braucht frisches Blut. Und dann, wie gesagt, ich könnte damit leben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Spekulation, wird es Russell Wilson? Würde ich dafür 3 First-Round-Picks bezahlen? Ja, auf jeden Fall, weil das Team an sich schon so gut aufgebaut ist, dass du, glaube ich, mit Wilson tatsächlich wieder zur ganz oberen Riege zählst. Und ja, also ich bin gespannt. Cap Space sind um die 20 Millionen. Da kannst du, da musst du dir wahrscheinlich auch noch einen Wide Receiver holen, wie Daddy schon erwähnt hat, zum Beispiel Mike Williams oder Allen Robinson. Ich könnte mir immer noch in den allerwertesten beißen, dass sie vor 2 Jahren sich gegen Justin Jefferson und für Jalen Reagor entschieden haben in der ersten Runde. Letztes Jahr dann ja mit Devontae Smith zum Glück ganz gut gelegen. Also die Möglichkeiten sind da und ich bin gespannt. Würdet ihr mir groß widersprechen?
Ne, ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht ganz gut, wenn sie ein paar First-Round-Picks wegtraden, damit sie dann nicht wieder auf so eine Jalen Reagor-Idee kommen. Also, ja, grad, ja das da nimmt man das, das ist ja das, was die Rams gemacht haben, ne? Das war ja immer dieses Narrativ, All-In. Naja, was heißt All-In? Du gibst natürlich hohe Draft-Picks her und hast sie dann auch erstmal nicht, aber dafür holst du dir halt Leute, wo du halt weißt, was du bekommst, wenn du einen guten Coach hast. Und von dem her.
Ja, eben.
Können sie schon
mal. Dann lass mich ganz kurz noch Team Nummer 2 erwähnen. Ich versuche es kurz zu fassen. Das sind für mich die Denver Broncos. Letztes Jahr 7-10. Und auch da ist der groß erwähnte Elefant im Raum, so wichtig Kicker auch sind, der Quarterback. Es ist jetzt, ich glaube, die Broncos sind das Paradebeispiel dafür, wie man mit der Quarterback-Position nicht umgeht. Wir haben es seit Peyton Manning gesehen mit Trevor Siemian und jetzt Drew Lock und was weiß ich, Joe Flacco, der nicht mehr ansatzweise Joe Flacco war.
Joe Flacco war nie Joe Flacco.
Doch einmal, 4 Wochen lang war das. Aber da okay. Wie, aber schon wie.
Okay. Nee, auch da gibt's natürlich die Gerüchte jetzt, dadurch, dass Nathaniel Hackett jetzt der Head Coach ist, der vorher bei den Packers war und ja, eine ziemlich gute Beziehung zu Aaron Rodgers hat. Aaron Rodgers, der ja gerne über kryptische Instagram-Posts sich äußert. Das ist für mich auch eine Clownshow, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Die Broncos haben fast 40 Millionen Cap-Space, auch auf sehr vielen Positionen, sehr viel Talent, zum Beispiel Wide Receiver, Jerry Jeudy, Tight End, Noah Fant. Und ja, eigentlich immer eine überragende Defense, trotz des Von Miller-Abgangs. Und diese Offense konnte mit dieser Defense letztes Jahr nicht standhalten. Und findest du jetzt den Quarterback im Draft, wie man so hört, wird's schwierig? Wird es ein Free Agent? Wird es ein Trade für Rodgers? Vielleicht auch da für Russell Wilson? Dann sehe ich die Broncos tatsächlich umgehend in der ganz oberen Riege auch, so wie die Eagles. Aber es ist natürlich auch sehr viel Leben im Konjunktiv, ne? Aber davon leben wir ja jetzt hier auch.
Offensichtlich im Februar. Ja. Aber also ich weiß nicht, ob die Broncos so eine Russell-Wilson-Geschichte machen, aber würde ihnen, da würde ich gern Schuhan hören, deine Meinung dazu, würde denen vielleicht sogar so ein Jimmy G, der vielleicht nicht zwingend besser ist als Teddy Bridgewater, also würde ich persönlich so sehen, aber würde vielleicht so ein leichtes Upgrade auf der Quarterback-Position zum einen und mit einem guten Coach, der offensichtlich ein guter Offensivcoach ist mit Hackett. Das hat er sogar bei den Jaguars bewiesen, Kutschett, dass jemand, der mit Blake Bortles in ein AFC Championship Game kommt, der ist ein Genie. Und da haben sie natürlich von ihrem Run Game und der Defense gelebt, damals die Jaguars. Aber bei den Packers hat er auch sehr gut funktioniert. Und er scheint ein sehr guter Typ zu sein. Also ich habe eigentlich nur positive Geschichten über Hackett gelesen. Auch von Spielern sehr beliebt. Also das könnte schon klappen. Und Cortland Sutton nicht vergessen. Javonte Williams, einer meiner Lieblings-Runningbacks im Fantasy nächstes Jahr, das weiß ich jetzt schon. Weil der mit 50% der Snaps so unfassbar gut aussah, dass der sicherlich nicht schlechter werden wird.
Hattest du jetzt Krux, zwischendurch eine Frage an Schuhan gestellt?
Kommt gleich. Die Krux bei den Broncos. Die längste
Frage aller Zeiten.
Ich bin schon lost.
Die Krux bei den Broncos ist, können sie ihre Secondary zusammenhalten? Das ist für mich die größte Stärke des Teams. Kyle Fuller, Bryce Callahan und Kareem Jackson sind, glaube ich, alles Free Agents. Und dann hast du noch Surtain, den Rookie vom letzten Jahr, und Simmons den hervorragenden Safety. Und jetzt zur Frage an Schuhan. Wenn die das alles zusammenhalten und dann so ein Upgrade zu Bridgewater hinkriegen, sind die da nicht sofort irgendwie ein Kandidat für also Top 3 in der AFC? Oder ist das viel zu viel?
Uiuiui.
Man munkelt das. Also also ich gebe da Mario absolut recht, dass die Broncos sicherlich so ein schlafender Riese sind. Also man munkelt, dass wenn die brauchen eigentlich nur noch einen Quarterback und Jimmy G wäre jemand, der mit diesen Waffen, das ist gutes Personal vorhanden. Da kann der sicherlich auch funktional sein und sie sicherlich auch gut anführen und wäre nach meinem Empfinden, nach seiner Leistung jetzt in diesem Jahr, besonders zum Ende der Saison hin, wäre das ein Upgrade für die. Auf alle Fälle könnte er helfen. Ob er jetzt die Antwort ist, die längerfristige Antwort, ist die Frage. Aber er würde sicherlich ein Kaliber von Jimmy G und vielleicht noch so anderen, nicht Top-Elite, die wollen sie natürlich haben, aber selbst so jemand würde da auf alle Fälle, könnte ihnen helfen, over the hump zu kommen sozusagen und in die Postseason. Das geht sicherlich. Also dafür sind eben auf anderen Ebenen innerhalb des Kaders viele Dinge richtig gemacht worden. Aber sie strugglen eben seit Jahren mit der Quarterback-Position. Wie Mario schon sagte, ist das eben nach Peyton Manning war das eben, ja, ist das erst eher eine Freakshow, was da abging. Und das müssen sie ändern. Also Jimmy G wäre sicherlich ein Thema, der nicht nur beim Broncos ein Upgrade wäre. Da gibt es ganz andere Teams, wo der auch noch helfen kann, obwohl er viel gescholten ist, ist er trotzdem noch ein funktionaler Quarterback, der bewiesen hat, dass er auch ein Team weit führen kann.
Sie brauchen nur noch einen guten Quarterback. Da lache ich ja drüber. Als sei das nicht die entscheidende Position im Football und das Team, das ich euch jetzt nenne, das meiner Meinung nach das große Potenzial hat, zum Überraschungsteam in der Saison 2022 zu werden. Das hat nämlich schon einen guten Quarterback. Der heißt Trevor Lawrence und war letztes Jahr der First Overall Pick der Jacksonville Jaguars. Er war ein bisschen lost, um einmal zurückzublicken, muss man natürlich sagen. Da wurde ein neuer Head Coach installiert mit Urban Meyer, der mit großen Vorschusslorbeeren als einer der erfolgreichsten College Coaches aller Zeiten nach Jacksonville kam. Dieses Experiment ist dann letztlich gescheitert, weil die Jaguars, die über sehr viel Cap Space verfügt haben, wahnsinnig unkreativ in der Free Agency waren und vielleicht jetzt auch nicht das beste Händchen im Draft bewiesen haben. Und da bin ich dann auch bei Detti. Ich glaube, man kann den Vergleich zu den Jets ziehen. Meine Hoffnung ist, dass die Jaguars daraus gelernt haben. Sie haben mittlerweile einen neuen Headcoach namens Doug Peterson. Mario kennt den gut, weil Doug Peterson ist mit den Philadelphia Eagles Super Bowl-Sieger geworden. Das muss man sich halt mal vorstellen. Also warum der das überhaupt macht. Wahrscheinlich hatte er jetzt nicht so viele Angebote, aber
der wollte auch wieder einen Job haben.
Wahrscheinlich, der braucht Kohle. Und der will auch mehr Sonne haben als wir hier in Hamburg. Also Doug Peterson, der mit den Eagles den Super Bowl geholt hat, wird neuer Headcoach, ist dazu auch noch ein Offensive Mind, hat selbst als Quarterback gespielt. Das gibt mir halt Hoffnung, dass er so einen Spieler wie Trevor Lawrence, der ja bevor er gedraftet wurde, nicht nur als ein College-Talent, sondern eigentlich als das Jahrhundert-College-Talent galt, dass der den jetzt wirklich in die Spur bringt. Auf Running Back sind die Jaguars auch gut aufgestellt, vor allem wenn Travis Etienne jetzt zurückkommt, den sie letztes Jahr für viele überraschend früh gedraftet haben, der sich dann aber auch schwer verletzt hat. Das sieht schon mal ganz gut aus. Cap Space ist auch wieder vorhanden. Und es kann so ähnlich wie bei den Jets eigentlich nicht schlechter werden. Sie haben wieder den First Overall Pick. Ich habe einfach die große Hoffnung, dass bei den Jaguars jetzt tatsächlich mal ein Umdenken kommt. Sie brauchen auf vielen Positionen Verstärkung, haben aber natürlich irgendwie auch das Ass in der Hand, dass sie sich dadurch, dass jetzt die College-Klasse, die jetzt in die NFL gespielt wird, als nicht so überragend gilt. Also sie werden sich Angebote anhören können bezüglich des First Overall Picks. Ich hoffe, sie machen schlau. Und ich kann mir schon vorstellen, ähnlich wie Steady bei den Jets gesagt hat, vielleicht führt der Weg jetzt nicht bis in den Super Bowl. Aber auch das hätten die Jaguars ja mit Blake Bortles, wie schon angesprochen, fast mal geschafft. Das war ja auch eine Sensation. Und mich macht's hoffnungsfroh, dass die Jaguars jetzt mit einem gestandenen Coach, der ein Jahrhunderttalent auf der Quarterback-Position in die richtigen Hände nehmen kann, doch nochmal der Move in die richtige Richtung geht, vor allem wenn man sich die Division anguckt. Also die Texans werden höchstwahrscheinlich auch nächste Saison jetzt keine große Rolle spielen. Die Indianapolis Colts, Carson Wentz, der Name ist auch schon gefallen, haben auch noch die ein oder andere Baustelle, auch in Bezug auf die Quarterback-Position. Und die Tennessee Titans, ja gut, wer sind denn die Tennessee Titans? Also wer nicht mal in den Playoffs weit kommt, den stecken die Jaguars sowieso in die Tasche. Also zumindest über die Wildcard-Runde könnte da auf jeden Fall was gehen. Jetzt kommt ihr.
Nee, da haben wir nichts mehr zu sagen. Das ist unwidersprochen.
Ich bin sprachlos.
Aber das muss man Mario zugutehalten. Er hat die Fahne für die NFC hochgehalten. Browns, Jaguars, Jets, Broncos, alles AFC. Aber nur Mario setzt auf die NFC. Also wir sind da doch sehr AFC-lastig.
Ja, da ist am
meisten. Du hast ja auch nach den neuen Bengals gefragt.
Da ist die Nummer 3 ist offen in der AFC. Ich weiß nicht, ob bei den Broncos, ich glaube, ich nehme es zurück. Also Top 3 ist schwierig, aber du hast halt die Chiefs und die Bills und dann haben wir eine Fluktuation, finde ich, aus jetziger Sicht. Aber mal schauen.
Und Stand jetzt würde ich die Titans dann noch wieder mit reinzählen, aber
die können nichts.
Und natürlich die Bengals.
Und die Bengals. Darüber, falls ihr sie noch nicht gehört habt, haben wir am Ende der letzten Folge von Icing the Kicker gesprochen. Da haben wir nämlich auch noch mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was die Los Angeles Rams angeht, werden sie jetzt auf Jahre die NFL dominieren? Fragezeichen. Da haben wir über die Zukunft der Bengals gesprochen. Werden sie jetzt auf Jahre immer wieder in den Super Bowl einziehen? Das haben wir, wie gesagt, an anderer Stelle schon mal besprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das jetzt direkt im Anschluss tun. Vielleicht wird sie sogar automatisch abgespielt. Das wäre ja was, Schuhan, oder?
Das wäre ein Ding, ja. Aber ich glaube, niemand dominiert die NFL, wenn sie nicht Patriots heißen, über die nächsten Jahre. Das ist das einzige Team, was das selbst Back-to-Back-Super Bowls wird, ist fast unmöglich. Von daher, wenn du nicht Patriots heißt in der Neuzeit. Von daher, die Bengals, da werden wir auch sicherlich Daddy, tut mir leid, aber da wird dann die Realität irgendwann voll einschlagen nächstes Jahr und dann, ja. Aber es war ein schöner Sommer, solange der angehalten hat, oder?
Ich hab's mir, das Erste, was ich mir gedacht habe, es ist so schade, dass sie es nicht geschafft haben, weil sie es hätten schaffen können. Und es ist absolut nicht gesagt, dass so ein Team in den nächsten 5 Jahren das nochmal schafft in den Super Bowl. Das haben wir oft genug erlebt. Und sollte man
was
wertschätzen. Wenn man dort ist, als Fan, sollte man das wertschätzen, auch wenn man es verliert, das Ding.
Es hat ein bisschen was von so einem, wenn wir vielleicht mal den Quervergleich erlauben zum Fußball, von so einem Aufsteiger, den im ersten Jahr keiner auf dem Schirm hat, der dann so ein bisschen sein eigenes Ding macht, auf der Euphoriewelle des Aufstiegs schwimmt, alle Gegner überrascht, nur irgendwann hat's halt Klick gemacht und dann
warst ist es keine Überraschungsfaktor mehr. Warst du da schon geboren, als Otto Rehhagel mit dem ersten FC Kaiserslautern Meister geworden ist?
Tatsächlich, so gerade. Aber ja. Und natürlich, wir wissen, wie es nächstes Jahr passiert dann, wenn der FC Schalke aufsteigt und keiner die auf dem Schirm hat und dann klack, klack, klack. Und plötzlich wieder Champions League.
Ich hoffe nur,
das führt zu weit.
Ich hoffe nur, dass sich der 1. FC Köln nicht für irgendeine Europa League von den 3 verschiedenen da qualifiziert, weil das hatten wir auch schon mal und dann im nächsten Jahr sind sie dann abgestiegen. Also manchmal ist der Erfolg ein Fluch. Ne?
War nicht Otto Rehhagel der auch irgendwas Unglaubliches mit Griechenland geschafft hatte?
Ja. Man munkelt.
Rehagel. Man munkelt.
Aber all diese Teams hatten natürlich keinen Joe Burrow, ne?
Ja. So.
Ja. Aber die hatten alle eine bessere O-Line, glaube ich.
Bevor wir hier jetzt zum Fußball abschweifen, wir sind hier ja nicht beim Kicker. Beenden wir das Ganze hier jetzt.
Ja, ich muss auch echt dringend pinkeln. Los.
Ja, diese Info haben wir jetzt zum Ende noch gebraucht. Also, falls ihr Lust habt, gebt uns auf jeden Fall gerne Feedback, mindestens in Form von 5 Sternen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder auch, wenn ihr ein Überraschungsteam habt, das ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns an, ladet euch die Kicker-App runter, verfolgt die Footballerei, findet ihr auch unter footballerei.de und auf allen wichtigen sozialen Kanälen. Und wie gesagt, uns werdet ihr nicht los, weil in der NFL ist immer irgendwas los. Combine steht vor der Tür, der NFL-Draft steht vor der Tür, die Free Agency steht vor der Tür. Also wir werden auch in den kommenden Wochen und Monaten genug zu besprechen haben. Wie gesagt, in der NFL-Offseason bis zum September machen wir das im Turnus von allen 2 Wochen. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker hört ihr ab dem 10. März. Dann ist es in Hamburg übrigens noch wärmer. Da muss ich mich schon wieder eincremen. Ist immer so. Ab März ist hier volle Power.
Volle Power. Ich drück die Daumen.
Ja, ich auch. Alles Gute,
Kutsche. Für einen zweiwöchigen Sommer.
Hoffentlich schaffst du. Einschmieren.
Schuan, du bist verstummt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit.
Sehr gerne. War super.
Was Schuan jetzt wohl so denkt.
Ja. Du und dein Hamburg einmal, also weißt du.
Ja. Tut mir leid. Wann geht deine, machen noch ein bisschen Werbung für die Berlin Adler. Komm, die Zeit, die Minute nehmen wir uns jetzt noch. Wann geht die Saison der Berlin Adler wieder los? Als Head Coach kannst du jetzt die Werbetrommel rühren.
Vor einem Millionen Mario, tut Publikum. Mir leid, du musst auf Klo, ich weiß. Aber ja,
wir sind jetzt noch ein bisschen zappeln jetzt.
Wir sind dick in der Vorbereitung. Wir fangen jetzt an mit Training. Wir haben dann Camps im April und Ende Mai geht's los mit dem Derby in Berlin. Da spielen wir gegen die Berlin Rebels. Im Moment noch die Nummer 1 in der Stadt. Und dann geht's dann los. Dann rollt der Zug. Und dann geht's ab. Aber wir sind voll dabei und läuft super im Moment bei uns. Und die Jungs arbeiten seit 4-5 Monaten hart im Kraftraum. Und wir schauen mal, wie die Würfel fallen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir auf alle Fälle da jetzt nicht eine Enttäuschung sind in der GFL.
Ja, davon gehe ich aus schon. Das wäre sonst wirklich eine Enttäuschung. So, Mario, du kannst jetzt Pipi machen gehen. Danke, Mario. Danke, Daddy. Danke euch. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen in diesem Podcast wieder. Tschüss, Jungs.
Ciao, ciao.